Payment und Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Ich bin heute mal wieder alleine aus der Runde, aber ich werde keinen Monolog halten, sondern ich habe einen Gast dabei, Niklas. Und Niklas hat eine Firma gegründet, vor gar nicht allzu langer Zeit, aber das würde er uns gleich selber sagen, die eigentlich einen Namen hat, was mich eher an unseren Nachbarhund erinnert. Aber du wirst uns gleich sagen, wo der Name möglicherweise auch herkommt, Niklas. Niklas von Nelly ist bei uns. Niklas, wer bist du?
Hi André, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf beim Podcast. Ja, wer bin ich? Ich bin Niklas, ich bin ein Vertriebler und Marketer vom Herzen her sozusagen, mache das schon sehr, sehr lange und war lange im Fintech-Bereich tätig, habe mir viele verschiedene Bereiche angeschaut, habe viel mitbekommen und ja, habe mir mit Nelly zur Aufgabe gemacht, das Zahlungswesen im Gesundheitsmarkt zu revolutionieren und zu digitalisieren.
Warum heißt ihr Nelly?
Gute Frage, das werden wir tatsächlich häufiger gefragt. Es ist der Name der kleinen Schwester meines Mitgründers. Sie heißt auch Nelly. Wir hatten anfangs wirklich die total bescheuerte Idee, uns Paypeer zu nennen, weil es so eine Mischung aus Papier und Zahlung ist, haben dann aber relativ schnell gemerkt, okay, ist sehr nah an PayPal. SEO-technisch jetzt sicherlich nicht die beste Entscheidung und haben uns dann ganz viele Namen rausgesucht, wollten irgendwie einen zweisilbigen Namen haben, der auch international funktioniert und dann kam dabei Nelly raus, weil wie gesagt die kleine Schwester meines Mitgründers so heißt.
Okay, dann vergiss das mit dem Hund wieder, aber es ist trotzdem in der Tat wirklich der Name des Nachbarn, also des Hundes. Warum, also du hast gerade gesagt, du hast Erfahrungen im Fintech-Umfeld gesammelt und kommst aus der Vertriebs- und Marketingwelt. Warum hast du dich für dieses Thema, also für das Gesundheitswesen und das Thema Abrechnung im Gesundheitswesen entschieden? Also warum Nelly?
Tatsächlich, weil es mich einfach sehr genervt hat, wie Zahlungsprozesse in diesem Markt funktionieren. Hab vielleicht noch dazu zu sagen, mein Master in Innovation und Entrepreneurship gemacht und da wirklich gelernt, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen und nach Problemen zu suchen. Und das war tatsächlich bei einem klassischen Zahnarztbesuch. Während Corona-Zeiten kam mir dieses Klemmbrett entgegen und ich musste ganz viele Dokumente ausfüllen, nass unterschreiben und dann war da diese Abrechnungs-Abtretungsvereinbarung mit ganz viel Kleingedruckten und es hat mich einfach interessiert, stutzig gemacht. Ich bin dann vorne an den Schalter und habe mal gefragt, was macht ihr denn mit den Papieren? Ja, wir scannen die ein, tippen die dann ab, archivieren es und vernichten das Ganze ordnungsgemäß und dann habe ich nochmal gefragt, warum? Ja, weil wir die Unterschrift brauchen und die Dokumente. Und das war so der eine Teil. Ich hatte meine Zahnreinigung, habe dann irgendwie einen Monat später einen Brief bekommen, dass ich bitte 90 Euro überweisen soll. Und da ich in der Klarna-Zeit mich sehr viel mit dem Kauf auf Rechnung auseinandergesetzt habe und da im Growth-Bereich viele Implementierungen so außerhalb des E-Commerce gemacht hat mich das sehr interessiert. Und dann bin ich tiefer eingestiegen. Und mit meinem Team zusammen und dann haben wir gemerkt, dass in dem Bereich noch viel Nachholbedarf ist und ich glaube,
Aber dann lass mal ganz kurz darüber sprechen, was ihr macht mit Nelly. Also du hast es ja gerade schon beschrieben, du hast wahrscheinlich im Wartezimmer oder auf dem Weg in das Wartezimmer einen Anamnesebogen bekommen, das was du wahrscheinlich gerade mit Papier meintest und den Fragebogen, den du ausgefüllt hast und dann halt ja auch die Abtretung für das Thema Abrechnung auch bekommen. Also das heißt sozusagen eigentlich zwei Prozesse, ne? Das eine, der startende Prozess, dass der Arzt weiß, wer du bist, was du hast und was du möglicherweise an Vorerkrankungen hast und dann danach, um dann halt das, was du beim Zahnarzt, was ja dann wahrscheinlich bei der Zahnreinigung, was er bei dir gemacht hat, das abrechnen zu können. Also das hat er schon in einem Prozessschritt gemacht. Das ist schon mal gut, ne? Dass er das sozusagen nicht in zwei Prozessschritten gemacht hast. Also das versucht ihr heute mit Nelly abzubilden. Magst du uns einmal ganz kurz erklären, was so euer Approach ist, was ihr an Produkt anbietet?
Sehr gerne. Also grundsätzlich digitalisieren wir den Patienten Check-in und Check-out. Das heißt also, zum ganzen Check-in gehört die Patientenaufnahme, aber auch im Prinzip digitalisieren wir da 80% der Dokumente, die heute in Arztpraxen anfallen und die man über einen Behandlungsverlauf unterzeichnen muss, ausfüllen muss. Das ist der eine Teil, das ist ein eigenes Modul für sich und der zweite Teil ist der Checkout, also das Zahlungsmodul. Da bieten wir aktuell die Abrechnung über die Lastschrift und die Kreditkarte an und werden da im Zuge der nächsten Monate noch weitere Zahlungsmethoden hinzufügen. Und das heißt also, wir digitalisieren tatsächlich Dokumente und Zahlungen. Und ein Kernteil unserer Technologie, der uns dabei unterstützt, ist die elektronische Unterschrift. Wir haben extra eine eigene Unterschrift für diesen Gesundheitsbereich entwickelt, der rechtssicher ist, der nicht mit so einem Gekritzel funktioniert, wie man das vielleicht heute von Tablet-Lösungen kennt, sondern der per Knopfdruck sozusagen rechtsgültig ist. Also eine Unterschrift, die per Knopfdruck rechtsgültig ist, sogenannten Evidence-Logs arbeitet. Und der große Unterschied bei uns ist, dass im Prinzip alles über das Smartphone der Patientinnen abgewickelt werden kann. Also wir nutzen keine Tablets mehr, außer wir haben auch eine eigene Tablet-App, aber die ist tatsächlich nur für Arztpraxen mit, sage ich mal, einem Klientel, das mit einem hohen Klientel über 70 Jahre ist. Aber es wird weniger verwendet. Und die Smartphone-Lösung ist tatsächlich erst seit Corona so richtig möglich, weil dadurch natürlich diese Adaption vom QR-Code-Scan, von der Eingabe von persönlichen Daten und im Check-in über Smartphone sich so durchgesetzt hat. Es ist aber die Lösung auch, die dem Personal in der Arztpraxis am wenigsten oder am wenigsten Arbeit verursacht, weil solche Tablets oft ausgehen, sich aufhängen. Da gibt es unterschiedlichste Probleme, warum sich das nicht so durchgesetzt hat. Der größte Punkt ist aber tatsächlich, dass keines dieser Tablet-Lösungen bisher eine rechtssichere Unterschrift anbieten konnte.
Okay. Und sag mal, ich habe dir das gerade im Vorgespräch schon gesagt und der ein oder andere Hörer weiß das auch, dass ich selber in so einer Zahnarztfamilie hier lebe, also nicht meine Eltern, sondern meine Frau selber Zahnärztin ist. Ich weiß ja, dass eines der größten Painpoints die Praxissoftware ist. Wie kriegst du es hin, dass ich in die Praxis gehe? Ich stelle mir das davor, dass im Wartezimmer oder wo auch immer ein QR-Code hängt, ich wahrscheinlich dann den QR-Code scanne, dann im Nelly-Formular drin bin, die Daten eingebe. Und dann diese Daten an die Praxis übermittelt werden. Aber wie kommen die auf den Monitor des Arztes, der Ärztin im Zimmer?
Gute Frage. Es gibt da verschiedenste Wege, das zu lösen. Vielleicht noch im Vorfeld dazu sagen, viele kommen in unseren Prozess schon auch über die Terminbestätigung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel online einen Termin buche, schicken wir unseren Link auch schon mit, das vielleicht auch noch dazu zu sagen. Grundsätzlich, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit ohne Integration. Das heißt also, man hat über das Nelly, ich nenne das mal Praxenportal, die Möglichkeit, die PDFs, die unterzeichnet wurden, runterzuladen mit einem Klick und dann in die Praxismanagement-Software hochzuladen. Dann gibt es noch zwei, drei Datenpunkte
ganz kurz,
von der
Anamnese. Wenn ich aber kurz sagen darf, hochladen bedeutet aber dann, dass die Daten nicht wirklich in den Feldern drin sind, sondern einfach als Dokument am Kunden oder am Patienten hinterlegt, ja?
Genau, das ist tatsächlich genau der Fall. Dann hat man natürlich noch, man muss dazu sagen, man denkt immer ganz viele Datenpunkte, die Stammdaten sind bei den meisten Praxismanagement-Software-Systemen dann schon hinterlegt, weil die werden über die Krankenkassenkarte übertragen. Dann gibt es zum Beispiel noch die Handynummer, das ist ein klassisches Datenwert oder eine E-Mail-Adresse, je nachdem, ob die erhoben wird. Und die kann bei uns dann mit einem Knopfdruck kopiert und mit einem Knopfdruck eingefügt werden. Das ist, sage ich mal, die Möglichkeit, die wir mit allen Praxismanagementsystemen haben und auch über alle Facharztbereiche hinweg. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist immer so das Erste, nachdem Ärzte schreien, ja, gibt's eine Schnittstelle. In dem Falle, man muss sich mal den Status quo anschauen. Ja, der ist ja, ich habe irgendwie ein Papier, das scanne ich ein, dann muss ich irgendwie handgeschriebene Daten abtippen, den Scan hochladen, danach das Ganze noch in der Schreddermaschine vernichten. Da ist ein Klick oder zwei Klicks schon 90% des Schmerzes werden da schon reduziert. Wir haben uns aber, und das ist natürlich bewusst, wir wollen natürlich diese 100% haben und sind deswegen auch seit Anfang des Jahres Teil des VDDS, das heißt also des Verbands für Deutsche Dentalsoftware, und haben dadurch die Möglichkeit, die PDFs direkt zu übertragen und auch die Datenpunkte direkt zu übertragen. Haben da jetzt auch schon, können da im Prinzip auch schon mit 90% aller Schnittstellen oder aller Systeme bedienen im Dentalmarkt, also im Dentalmarkt von Charlie bis hin zu Dumpsoft und wem auch immer.
Don't use that word, this word. I hate this software.
Es ist tatsächlich, ja, ich kann dazu vielleicht auch nochmal sagen, ganz interessant, wir haben uns natürlich anfangs sehr intensiv mit dem Markt auseinandergesetzt. Und wenn man so in die Praxismanagement-Software-Landschaft schaut, denkt man sich auch auf den ersten Blick, wow, also das wurde irgendwie Anfang der 90er entwickelt und so sieht es auch immer noch aus.
Es ist eine Zeitreise, Niklas. Es ist eine Zeitreise und nicht nach vorne.
Richtig. Das hat aber auch unterschiedliche Gründe und ich will da auch gar keine Systeme in Schutz nehmen. Muss dazu aber auch sagen, wenn man sich die Spezifikationen anschauen muss, an denen da jedes Jahr gearbeitet werden muss, an den ganzen Feinheiten. Und also es ist wirklich, wir haben uns mit vielen Inhabern auch unterhalten und das ist kein Zuckerschlecken, muss man tatsächlich sagen. Und was wir uns halt deswegen ganz klar gesagt haben, ist, wir wollen niemals in unserem Leben eine Praxismanagement-Software werden oder bauen, sondern wir wollen uns auf diesen einen Teil Check-in konzentrieren und Check-out. Und so der Layer zwischen Praxismanagement-Software und Patient oder Patientinnen werden. Und haben uns darauf auch fokussiert. Und das gibt uns gerade auch tatsächlich einen viel schnelleren Go-to-Market, denn es gibt natürlich einige Player, die auch, und da können wir eigentlich alle dankbar sein, dass sie daran arbeiten, aber es gibt auch große Player, die sich da wirklich die Finger verbrannt haben, unter anderem ne, mit Thema zum Beispiel, die waren ja auch lange am Markt, die kommen jetzt so langsam. Der Sales-Cycle ist sehr schwierig. Also wenn man sich überlegt, eine Praxismanagement-Software zu ersetzen oder auszutauschen in einer Arztpraxis, das ist macht man sich keine Freunde in der Arztpraxis. Das muss man tatsächlich sagen.
Das ist wie Kernbanksystem auswechseln. Das tust du wahrscheinlich innerhalb einer Karriere eines Menschen, eines Bankers wahrscheinlich maximal einmal. Und ich habe das wirklich gerade genauso miterlebt, wie du es gerade beschrieben hast. Es gab eine Praxis vorher. Dort gab es eine Praxissoftware, mit der alle mittelmäßig zufrieden waren. Dann gab es eine neue Praxis, die Chance umzusteigen. Und die alte Software wurde wieder gewählt, weil man sagte, wir haben schon so viele neue Dinge zu handeln, dass wir nicht auch noch die Software neu einführen wollen. Für mich als Digitalen denke ich, das kann ja nicht wahr sein, dass ihr euch weiterhin für eine mittelmäßige Lösung entscheidet. Aber wahrscheinlich ist es nachvollziehbar, weil bedienen tun es halt in der Regel dann nicht die, oder tun es auch die Ärztinnen und Ärzte, aber in der Regel tun es halt andere Leute. Und das sind dann schon noch vielleicht größere Gewohnheitstiere, als wir das möglicherweise wären. Und insofern bin ich ja völlig bei dir. Also das tauscht man in der Tat wirklich nicht so richtig aus. Sag mal, du hast gerade schon sehr viel von Zahnärzten gesprochen und auch von Zahnarztsoftware. Und bei Zahnärzten hast du natürlich auch die besondere Situation, dass das ja das Gros der Leistungen auch im Grunde Privatleistungen sind, selbst bei gesetzlich Versicherten. Ist das der Grund, warum ihr dort auch momentan den Schwerpunkt habt oder geht ihr eigentlich in alle Bereiche rein?
Wir gehen grundsätzlich in nicht alle Bereiche, aber in die Bereiche mit einem hohen Selbstzahleranteil, wie du schon richtig gesagt hast. Arztpraxen haben natürlich auch nochmal den Vorteil, dass das Klientel relativ jung ist. Also ne, es gibt natürlich Ärzte, die haben eher ein älteres Klientel, was vielleicht jetzt nicht ganz so aufgeschlossen ist für Digitalisierung oder wo der Bedarf nicht so hoch ist. Was aber auch natürlich ist, dass ein hoher Durchlauf herrscht. Also zum Zahnarzt gehe ich dann doch 2-3 Mal im Jahr. Das ist auf jeden Fall ein Thema und es ist wirklich durch die ganze Demografie durch ein relevanter Facharzt. Darüber hinaus schauen wir uns aber oder sind wir auch stark in anderen Bereichen. Wir nennen die immer so die Igelkönige. Das sind Gynäkologen, Dermatologen, HNO-Ärzte, plastische Chirurgen natürlich. Da reden wir von 100% meistens an Selbstzahlerleistungen. Arbeiten uns so von Vertical zu Vertical durch, haben natürlich auch tatsächlich mit vielen Allgemeinmedizinern und Hausärzten zu tun, weil da auch einfach ein hoher Durchlauf herrscht. Grundsätzlich ist unsere Lösung immer dann spannend, wenn eine hohe Anzahl an Patienten täglich vor Ort ist und auch viele Neupatienten da sind. Weil wenn ich jetzt irgendwie 2 Neupatienten pro Monat habe und irgendwie ein Behandler bin, dann ist vielleicht der Verwaltungsaufwand noch überschaubar. Desto größer die Praxis wird, desto relevanter ist im Prinzip unser Thema und desto auch größer der Schmerz, den wir im
auf jeden Fall für den lindern. Check-in und für den Check-out möglicherweise dann wieder in der Tat auf die Privatzahler. Ne? Da ist wahrscheinlich dann der größte Painpoint. Ne? Sag mal, wenn du darauf guckst und du hast es gerade schon mal so kurz angedeutet und das ist ja, so wie ich das gerade sehe, ein B2B2C-Modell. Hast du wirklich direkten Kontakt zum Kunden oder willst du ihn zukünftig haben? Weil du hast gerade gesagt, Praxissoftware willst du niemals bauen, aber willst du möglicherweise noch eine bessere Terminfindungsmöglichkeit bauen?
Nicht zwingend. Also tatsächlich möchte ich eher hinten raus, und wie du schon richtig gesagt hast, B2B2C, die Möglichkeit eines Patientenportals schaffen und Patienten helfen durch dieses ganze Wirrwarr also wie komme ich eigentlich zu meiner Behandlung und wie komme ich da auf dem kostengünstigsten Weg hin? Da möchte ich Patienten unterstützen und begleiten. Ich kann das mal als Beispiel nennen. Ich war zur Zahnreinigung bei meinem Zahnarzt. Ich war danach tatsächlich nochmal da und wollte mir meine Zähne begradigen lassen unten. Und das ist hat man ungefähr Behandlungskosten von 3.000-4.000 Euro. Und dann kam ein Zahnarzt mit einer A4, wirklich ausgedruckten A4-Tabelle mit Versicherern und hat gesagt, hier, schau doch mal, ob da eine Zusatzversicherung für dich dabei ist. Ich habe mich dann nochmal schlau gemacht, habe online geresearched, wurde dann auf unterschiedlichsten Portalen mit irgendwie Gold, Bronze, Silber Angeboten zugeschmissen. Und ich habe gemerkt, ich hätte mich wirklich eine ganze Woche damit beschäftigen können, wann ich welche Versicherung abschließe und wieder kündige. Dann bei vielen war es dann auch schon wieder zu spät. Und das sind zum Beispiel Themen, wo wir Patienten sehr gut an die Hand nehmen können und unterstützen können, die richtigen Behandlungen zu finden. Dann auch die Einreichung der Behandlungskosten für Privatversicherte. Das ist etwas, wo ich von einem Buy Now, Pay Never träume. Ja, das ist etwas, was wir aber auch definitiv ermöglichen können, weil wir sehr viele Informationen haben, wissen, mit welcher Versicherung oder welche Versicherung der Patient hat und können dann hinten raus natürlich gewisse Behandlungskosten auch so abrechnen, dass die Abbuchung gar nicht erst auf Patientenseite erfolgt. Also diese Teile, die möchten wir schon gerne übernehmen. Man kann sich das tatsächlich so ein bisschen wie bei Klarna vorstellen. Gibt ja auch eine App, die hinten raus dann Dinge ermöglicht, zum Beispiel auch eine Rechnung in den Ratenkauf umzuwandeln.
Wobei du das ja wahrscheinlich, Themen, die ich spannend finde. So wie du es gerade beschrieben hast, stelle ich mir interessant vor. Also, dass ich sage, okay, ich bin beim Zahnarzt und du weißt im Patientenportal möglicherweise, was meine Krankenkasse und was mein Tarif ist und weißt ziemlich genau, was abgerechnet werden könnte. Das heißt, du würdest dich dann an meine Krankenkasse sozusagen anbinden, die Rechnung des Arztes in meinem Auftrag einreichen. Und dann würdest du direkt bezahlt und ich als Patient wäre wirklich komplett außen vor, ja?
Genau.
Okay, verstanden. Verstanden, finde ich spannend. Sag mal, wenn du darauf guckst, was ihr da tut, also das Check-in und du hast gerade schon von der Unterschrift gesprochen, die ja scheinbar sehr relevant ist, sonst hättet ihr wahrscheinlich keine eigene Unterschrift darauf gebaut. Mhm. Hast du irgendetwas, was du regulatorisch erfüllen musst? Also, weil du bist ja eigentlich in zwei hochgradig regulierten Umfeldern unterwegs. Also auf der einen Seite, wenn man so will, Banking und Payment, also vor allen Dingen Payment an deiner Stelle und Health-Sektor. Also beides Dinge, wo du ja eigentlich immer irgendwo mit Regularien sozusagen versehen bist. Was seid ihr? Hast du da irgendwie für euch eine Klassifizierung?
Also tatsächlich würde ich uns als Fintech und Health-Tech Company bezeichnen. Und klar, du hast vollkommen recht, dass wir mit sehr sensiblen Daten hantieren und dementsprechend müssen wir sehr auf Datenschutz achten und das tun wir auch. Dafür haben wir natürlich Spezialisten und auch die Erfahrung, mit sensiblen Daten umzugehen. Vor allem unser CTO Rasmus, der ja auch lange bei Klarna gearbeitet hat, Lukas, unser Produktmanager, der den Klarna Bankident entwickelt hat, kommen aus dem Bereich und sind da absolute Experten, was die Datenspeicherung anbetrifft. Wir nutzen weitestgehend proprietäre Lösungen, um zu verhindern, dass wir Daten irgendwo über den Teich schicken. Am Ende des Tages geht natürlich aber auch vieles mit der Zustimmung der Patienten einher. Das ist ganz klar. Das heißt, wir dürfen nichts machen, zu dem nicht auch vorher zugestimmt wurde. Und ja, grundsätzlich die Unterschrift. Was bedeutet das? Also ich will natürlich jetzt hier nicht unseren Ansatz auf dem Silbertablett jetzt präsentieren für andere, aber grundsätzlich ist das etwas, was wir arbeiten da mit sogenannten Evidence Logs. Und man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt ein Patient sagt, er hat diese Unterschrift nie getätigt. Dann geht das Ganze vor Gericht. Jetzt muss vor Gericht natürlich bewiesen werden, dass er unterschrieben hat. Und darum geht es dann im Prinzip vor Gericht, eine Beweiskette darzustellen und zu zeigen, dass die entsprechend so abgespeichert wurde, dass wir selber auch hätten nicht nachträglich diese verändern können und so weiter und so fort. Also es ist dann wirklich etwas, wie man sich vor Gericht verhält und wie die Datenlage dann vor Gericht aussieht. Und das sind Themen, die wir kennen, weil wir tatsächlich bei Klarna die Erfahrung gemacht haben und auch schon viel Schmerzensgeld gezahlt haben und wissen, wie man sich dann verhält und wie man gewisse Dinge abspeichern muss und
Das
genau.
verstehe ich, aber ich meinte eigentlich auch, ob es irgendwie so eine Art Lizenz oder so etwas gibt, wofür du dich schon bewerben musst. Also da hast du wahrscheinlich nichts, dass du jetzt sagst, keine Ahnung, du bist irgendwie ein Zahlungsinstitut oder du bist ein Inkassodienstleister oder du bist irgendwas, sondern du bist momentan, wie du es gerade beschrieben hast, ein Health und ein Fintech, ja?
Genau, und tatsächlich sind wir ja gerade mehr ein Payment Facilitator. Das heißt also, wir arbeiten ja mit Stripe und dementsprechend brauchen wir jetzt keinen eigenen Payment Engine, keine eigenen Lizenzen, sondern sind ein reiner Facilitator an der Stelle und das wollen wir auch bleiben. Wollen natürlich, bevor wir jetzt eigene Lizenzen beantragen für gewisse Zahlungsmethoden, arbeiten wir lieber mit Firmen, die sehr gut darin sind, die auch reguliert sind und da in dem Bereich uns als starker Partner dienen und wir uns um die Themen kümmern, die für die Arztpraxen tatsächlich wichtig sind, und das sind Arbeitsprozesse zu reduzieren. Ne?
Muss die Arztpraxis zwei KYCs machen oder machen die einen? Also machen die eine Registrierung bei euch und bei Stripe oder machst du einen?
Tatsächlich bei uns und bei Stripe. Das heißt, in Zukunft schauen wir aber, dass wir das gegebenenfalls auch vereinheitlichen können, dass der Prozess zumindest einer ist. Und es werden ja gegebenenfalls noch weitere dazukommen, je nachdem, welche Zahlungsmethoden noch angeboten werden.
Ist für dich, also lass mal ein bisschen über Wettbewerb sprechen. Und ich glaube, da hat man ja verschiedene Ebenen. Einmal hast du ja Check-in und Check-out besprochen, ne? Und am Check-in weiß ich, da gibt es so ein paar Wettbewerber und ich habe ja gerade auch ganz schön bewusst schon gefragt nach dem Thema Termin finden. Fängt da der Wettbewerb an, also bei den Doktorlips dieser Welt, oder ist es dann eher bei der Anamnese-Software, wo der Wettbewerb vorne anfängt?
Tatsächlich vorne fängt er bei den Anamnese-Wettbewerbern an. Also Doctolib und auch kein anderes Kalendermanagement-Tool hat eine ähnliche Lösung wie wir. Das hat unterschiedliche Gründe. Tatsächlich ist auch die Integration in die Praxismanagementsysteme eine ganz andere. Also ein Kalendertool muss ganz anders integrieren und hat ganz andere Challenges an der Stelle, als wir das haben. Dann kommt hinzu, dass wir ja auch nicht nur Patienten bedienen, die sich jetzt Online-Termin gebucht haben, sondern auch die Termine innerhalb der Praxis machen. Das heißt also, die Online-Terminbuchungen sind nur ein Kanal. Und wir kümmern uns vor allem auch um die Dokumente, die innerhalb dieser Behandlung anfangen, was halt auch noch ein Thema ist. Und dass wir halt, und das muss man ganz klar sehen, eine Fintech-Expertise mitbringen. Und die hat in dem Falle kein anderer Wettbewerber, ich sage jetzt mal ein Anamnese-Tool, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber da gibt es halt schon bestehende Player, die das seit sehr langer Zeit machen. Und dadurch, dass wir es wirklich aufs Smartphone holen und dass wir ein Team haben, das ja, jahrelange Fintech-Erfahrung hat, gehen wir den ganzen Markt anders an. Und wenn man sich das jetzt mal so vielleicht mit einem Online, wenn man es mit einem Online-Markt vergleicht, du siehst zum Beispiel ein Shopify, die kannst du jetzt mal als Praxismanagement-Software sehen, dann hast du vielleicht da einzelne Plugins und Tools und die haben ja auch irgendwo Shopify Payments, arbeiten am Ende aber mit einem Klarna-Checkout oder mit Klarna zusammen. Und in dem Falle sehen wir uns als Zahlungsdienstleister, der halt integriert wird und der in dem Bereich Experte ist und dadurch entstehen natürlich gewisse Vorteile und dadurch, dass wir natürlich auch über verschiedene Verticals hinaus Payments anbieten können, auch andere Konditionen. Und das ist halt ein ganz klarer Fokus, der für den Markt auch wichtig ist.
Und auf der Checkout-Seite, also sind es da die Abrechnungsgesellschaften oder ist es da auch
Ja.
möglicherweise ein SumUp oder ein Ingenico oder alle möglichen Terminalhersteller, die ja mehr und mehr mittlerweile halt auch in Zahnarztpraxen rumstehen?
Tatsächlich, aktuell sind es die Ingenicos und SumUps dieser Welt, die wir tatsächlich, die eine direkte Konkurrenz sind. Langfristig werden das aber auch Fakturierer sein, denn wir wollen als Checkout wirklich ein einheitliches System anbieten. Und bei den Ingenicos und SumUps der Welt ist das Problem, dass die keine dedizierten Lösungen für die Arztpraxis haben. Also das ist eine Zahlungsmethode oder ein Zahlungsweg, der funktioniert sicherlich so im Point of Sale für den klassischen Einzelhandel gut. Wenn man es so in der Arztpraxis sieht, dieser Checkout hinten raus, nachdem ich meine Behandlung gehabt habe, ist leider nicht ideal. Und das ist auch der Grund, warum beispielsweise in Zahnarztpraxen ungefähr 10% aller Abrechnungen der Selbstzahlerleistungen über so ein EC-Kartengerät laufen, weil es einfach zu zeitaufwendig ist. Also wenn man mal drüber nachdenkt, der Prozess für das Arztpraxenteam bedeutet bei so einer EC-Kartenzahlung, Patient muss noch mal nach vorne kommen, die müssen einen Vertrag einscannen, zwei Rechnungen buchen, dann das nochmal aufs EC-Kartenlesegerät buchen, dann stecken sie die Karte rein, geben den Code ein und dann stehen da schon wieder zwei Patienten, die gerade den Check-in machen wollen und die betreut werden müssen. Danach muss das Ganze dann nochmal in Aktenordner abgeheftet werden. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist wirklich ein riesen Rattenschwanz an Verwaltungsaufwand, der mit so einer EC-Karten- oder Kreditkartenzahlung vor Ort verbunden ist. Und deswegen bevorzugt man da auch tatsächlich die Fakturierer an der Stelle.
Aber das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Also einfach nur so vom Prozess her würde ich sagen, der normale Weg führt sowieso nochmal am Empfang vorbei, weil du in der Regel nochmal einen Termin für irgendwann nochmal ausmachst. Also insofern dort auch das zu bezahlen, was du gerade bekommen hast, also würde ich jetzt erstmal nicht als zusätzlichen Weg erstmal bezeichnen. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber klar, also ich verstehe den Punkt, dass es möglicherweise nicht der richtige Zeitpunkt sein könnte, sofort in dem Moment zu bezahlen, sondern dass du sagst, und wie machst du das denn? Schickst du nachher an den Patienten eine E-Mail oder eine SMS raus mit einem Link, wo er dann bezahlen kann?
Guter Punkt, da gehe ich da gleich drauf ein, wie wir es machen, aber du musst trotzdem nochmal, es ist tatsächlich so, und du kannst dich gerne mit vielen Arztpraxen unterhalten, dass dieser Checkout-Prozess über die EC-Karte, dieses Abheften in den Aktenordnern, das ist einfach ein unnötiger Arbeitsaufwand.
Aber ganz kurz, also abheften tut bei uns gar keiner mehr.
Okay, wie läuft das dann bei dir?
Naja, einfach indem es halt sozusagen online gebucht wird und nachher verbucht wird im Praxissystem, das bezahlt worden ist. Also das geht einigermaßen
okay. Du hast ja noch eine Quittung.
Ja, aber du musst nicht abheften, weil das ja digital schon da ist.
Was machst du mit der Quittung?
Die wird auch abgelegt sozusagen.
Und die Rechnung drucken?
Ja, aber die liegt ja auch am Patienten dran, im Praxissoftware-System.
Genau, aber du musst sie ausdrucken, Quittung dran heften, ausgeben. Also ich bin bei dir. Man kann jetzt, glaube ich, drüber streiten, ob das jetzt je nachdem, wie vielleicht auch die Abläufe sind, aber es ist grundsätzlich bei einem hohen Durchlauf einfach ich würde schon sagen, ein bis zwei Minuten und da muss die Karte rausgeholt werden, nochmal reingesteckt werden. Das ist ein unnötiger Aufwand. Aber wie machen
da
wir
das? Da bin ich bei dir. Also diese ein bis zwei Minuten oder möglicherweise auch fünf, da mache ich einen Haken hinter. Also ich wollte nur sagen, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Prozess, der irgendwie nicht handelbar ist. Das wollte ich damit sagen. Ja. Ne? Also, aber erklär doch bitte mal, wie ihr den Checkout macht und warum er möglicherweise auch für den Arzt und vor allen Dingen auch für den Patienten, weil der muss ja bezahlen. Und das ist ja derjenige, der eigentlich sozusagen die beste Experience haben sollte, warum der viel besser ist.
Genau, weil wir nicht, und du hast schon über den Zeitpunkt gesprochen, der wichtig ist an der Stelle. Grundsätzlich, wir arbeiten mit einer Zahlungsvorab-Autorisierung. Das heißt also, wir verschicken keine Payment-Links, weil das Problem wäre ja, wenn wir so einen Payment-Link schicken, dann muss der Patient ja selber erstmal wieder auf den Link gehen und was machen wir, wenn er nicht auf den Link geht? Dann müssen wir wieder eine Rechnung schreiben. Wir arbeiten mit so einer sogenannten Zahlungsvorab-Autorisierung, so wie man das vielleicht auch bei seinem Scooter, E-Scooter kennt oder wenn man ins Hotel geht und die Kreditkarte hinterlegt und dann später an die Minibar geht. Man sozusagen, wir vorab autorisieren eine Zahlungsmethode, zum Beispiel eine Lastschrift und eine Kreditkarte. Jetzt kann der Patient, hat jetzt seine Behandlung, ich sag mal seine 120 Euro Zahnreinigung und Patient kann dann nach der Behandlung einfach rausgehen und bekommt und die Arztpraxis hat dann die Möglichkeit, wann immer sie auch Zeit dazu hat, diese Abrechnung über unser Portal zu initiieren. Und da läuft es relativ einfach. Man lädt eine Rechnung hoch, die man zum Beispiel in der Praxismanagement-Software erstellt und gibt dann den Betrag ein, der abgebucht werden soll. Und diese Rechnung wird dann digital an den Patienten übertragen.
Das heißt aber, dass der
auch
Kunde
schon automatisch abgebucht.
Dass der Patient, dass wir beim Patienten bleiben, dann wissen wir mal alle, wer sozusagen gerade Kunde, wer Patient ist, weil euer Kunde ist ja nicht die Zahnarztpraxis, dass der Patient im Rahmen der Anamnese seine Zahlmethode schon hinterlegt, ja, und du dort eine Vorautorisierung machst und dann nach der Behandlung, wann auch immer dann der Zahnarzt, also euer Kunde, Zahnärztin, das möchte, dann erst gebucht wird und die Rechnung verschickt wird, ja, also auf diesem Weg. Und der Kunde muss auch gar nichts mehr eingeben im Nachhinein, weil er das schon im Rahmen der Anamnese gemacht hat, ja?
Richtig. Man muss dazu sagen, dass es tatsächlich die Anamnese ist ein Weg, das zu machen. Es gibt auch noch andere, weil unser Checkout ist im Prinzip modular und es gibt die Möglichkeit, das zum Beispiel bei der Unterzeichnung eines Behandlungsvertrages erst zu initiieren. Okay. Das kommt immer auf die Arztpraxis drauf an, weil wenn man zum Beispiel über eine Arztpraxis nachdenkt, die sehr viele Kassenpatienten hat, da könnte man sich dann daran stören, dass man schon vor der Behandlung eine Zahlungsmethode hinterlegen muss. Das Ganze zum Beispiel auch, wenn wir unterscheiden auch nochmal die Links, wenn ich jetzt sozusagen den QR-Code-Scanner oder mittlerweile haben wir sogar NFC-Sticker, in der Praxis sozusagen die Anamnese mache, dann fragen wir danach, wenn ich das jetzt über mein Online-Tool mache und es von zu Hause aus mache, dann fragen wir es erstmal nicht oder bieten es optional an. Das ist tatsächlich so ein sensibles Thema, weil nicht jeder Patient es gewohnt ist, seine Zahlungsmethode bei einer Anamnese sofort mit anzugeben.
Aber ich muss sie jedes Mal neu angeben, ne? Also wenn ich irgendwie in 2 Monaten wiederkomme, dann muss ich meine Zahlmethode neu angeben oder hinterliegt sie oder liegt sie dahinter und so eine Art Dauerschuldverhältnis, was da entstanden ist?
Ja. Tatsächlich ist das kein, also es ist jetzt nicht unendlich lang, aber es ist länger als 2 Monate. Okay. Also innerhalb eines Jahres muss die nicht nochmal neu angegeben werden.
Okay. Das klingt in der Tat anders und kann ich mir vorstellen, dass wenn man sich daran gewöhnt hat, sowohl als Patient auch als Arzt, dass es irgendwie echt ganz, ganz gut ist, weil du dann dich wieder nur auf das konzentrieren kannst, was du eigentlich machen willst. Und dann ist wahrscheinlich die Abrechnungsgesellschaft in the long run eher dein Wettbewerber als halt das Terminal, ne?
Tatsächlich, so sieht's aus. Am Ende des Tages, Abrechnungsdienstleister verschicken heute für jede Rechnung einen Brief und verschicken danach nochmal einen Brief, um sich zu bedanken, dass bezahlt wurde. Und das ist halt etwas, wo wir mit digitaler Kommunikation diesen Prozess vereinfachen wollen, verhindern wollen, dass eine Rechnung nicht ankommt, weil irgendwie sich die Meldeadresse geändert hat oder man nicht da wohnt, wo man gemeldet ist, was tatsächlich in Berlin auch häufig vorkommt. Ich kenne viele Horror-Stories tatsächlich von Freunden, die irgendwo in UK gemeldet waren, bei der Arztpraxis waren und dann sind da ewig die Briefe von den Fakturierern hingekommen und dann gab es am Ende sogar einen negativen Schufa-Eintrag. Das sind halt Themen, die wir dadurch sehr, sehr viel einfacher machen können. Und unser Game wird langfristig dann auch in dem Bereich sein. Dadurch, dass wir eine bessere Kommunikation haben, auch schneller an die Forderungen der Patienten heranzukommen, also einfach dafür zu sorgen, dass die Forderungen schneller bezahlt werden und dadurch dann auch langfristig bessere Konditionen anbieten zu können für Arztpraxen.
Für den Arztpraxen, okay. Du hast ja gerade schon gesagt, wie du darauf gekommen bist. Also Corona, Zahnarztbesuch, scheiß Prozess, selber drüber nachgedacht, Innovationsstudium hinter dir. So bist du darauf gekommen. Hast du trotzdem ein Vorbild gehabt bei der ganzen Sache? Also hast du Research gemacht und gesagt, okay, da gibt's was irgendwo auf der Welt und das will ich machen?
Tatsächlich gibt's oder war das erste, man muss dazu vielleicht auch noch sagen als Hintergrund, wir haben einfach so als Spaßprojekt während Corona die eine Steueranmeldung digitalisiert für deutsche Ämter sozusagen und damit angefangen mit der Hundesteueranmeldung, die man dann komplett mobil sozusagen ausfüllen kann und verschicken kann. Und in dem Bereich hatte ich mir dann auch mal Tierärzte angeschaut und dann habe ich Scratchpay gesehen in den Staaten. Das ist ein ehemaliger CFO von Klarna US, der im Prinzip da schon eine Art Point-of-Sale-Credit Angebot erstellt hat sozusagen. Also das heißt, dort hat man dann die Möglichkeit, natürlich der Gesundheitsmarkt in den Staaten ist nochmal deutlich größer, was so die Privatleisterzahlungen anbetrifft, da haben wir schon gesehen. Es gibt aber auch andere Player, die vor allem in den Staaten schon einen sehr guten Job machen. Hier in Europa tatsächlich nicht. Das war
ich habe mal was in UK gesehen, also so am Point of Sale und sowas. Also auch mit Buy Now Pay Later habe ich da mal was gesehen, auch ein Startup, aber. Ja.
Okay. Gibt es auch das ein oder andere, aber keins, das in der Form den Markteintritt so geht wie wir, also über den Patienten-Check-In. Also das sind nämlich genau diese isolierten Payment-Lösungen, die wir halt auch aus den Staaten kennen. Wir haben uns halt bewusst für diesen Weg über Digitalisierung der Dokumente entschieden, weil das halt dann wirklich zwei Dinge miteinander kombiniert, die unserer Meinung nach auch zusammengehören. Und das ist dieser Check-In, Hinterlegung der Zahlungsmethoden, Unterzeichnung einer Abtretungsvereinbarungen und dann hinten raus sozusagen ein Checkout. Wenn man sich das überlegt, auch im Online-Bereich sind Zahlungsdienstleister, stellen da auch den Check-in, das Kontaktformular, kümmern sich um die Übermittlung der Daten an Speditionsunternehmen und so weiter.
Wenn du Zahnärzte momentan und wie hast du sie vorhin genannt? Waren das die Igel?
Igelkönige.
Die Igel, warum eigentlich genau. Igelkönige?
Weil Igelkönige im Prinzip diejenigen sind, die meisten Selbstzahlerleistungen berechnen oder berechnen können. Also das sind klassisch, wie gesagt, Augenärzte zum Beispiel. Also alles.
Aber warum heißen die so? Warum heißen die
Igelleistungen? Weil es diese Igelleistung gibt und die Igelleistung ist sozusagen dieser Selbstzahlerteil Der, also eine Igelleistung ist etwas, was nicht von der Kasse übernommen wird und deswegen nennt man sie Igelkönige.
Okay, aber nicht wie der Igel, wie das Tier, ja?
Genau, nicht wie das
Okay, alles
Tier.
klar. Ja, weil also ich kenne nur so den Spruch, dass du einen Igel in der Tasche hast, wenn du halt ganz sparsam bist. Und deshalb war ich gerade so ein bisschen überrascht darüber, dass diese Art der Ärzte sozusagen die Igelkönige sind. Aber ganz kurz, ich finde das ja immer spannend, dass ihr vertikal vorgeht, dass du dir bestimmte Verticals raussuchst, weil damit kannst du eine sehr, sehr gute Story, glaube ich, erzählen und sehr klare USPs rausstellen und kannst auch sehr schnell Erfolgsbeispiele erzählen und kannst sagen, hey, wir haben schon 15, 20 Zahnärzte und kannst möglicherweise dann Storytelling wirklich super, super gut machen. Aber trotzdem die Frage, wie macht ihr denn Sales? Ist es ein Direct-Sales-Ding? Also läufst du wirklich von Zahnarzt zu Zahnarzt? Hast du ein Callcenter, was rausgeht? Machst du einen indirekten Vertrieb über die Praxissoftware? Also wie macht ihr Sales? Also du hast ja gerade gesagt, ganz am Anfang, dass du ein Sales- und Marketing-Guy bist. Du wirst es ja wissen.
Gute Frage. Tatsächlich werden wir das oft gefragt und anfangs gab es da auch viel Skepsis zu, weil tatsächlich es ja nicht so ganz so einfach ist, Arztpraxen-Sale oder auch an den Entscheider zu kommen, weil so eine Arztpraxis ist sehr busy. Grundsätzlich ist es ein 360-Grad-Approach. Also wir machen wirklich von Cold Calling bis Walk-ins bis hin zu Growth Hacking über, ich sag jetzt mal, gewisse digitale Communities, an die man herantreten kann, alles. Wir haben unterschiedlichste Wege. Was bei uns tatsächlich gerade ganz gut funktioniert, ist auch über Meta, die Plattform, zum Beispiel Instagram-Werbung. Wir haben wirklich sehr viele Leads, die auch inbound kommen, auch ohne, dass wir jetzt schon eine hohe Visibilität hatten. Die ist jetzt auch noch ein bisschen größer geworden, weil wir einen netten Artikel im Handelsblatt Digital Health hatten. Aber im Endeffekt ist es wirklich ein 360-Grad-Approach und der wird auch so bleiben. Also es ist nicht so, dass man in dem Bereich sagen kann, so das ist der eine Channel und der funktioniert und den ziehen wir jetzt hoch. Was wichtig ist in dem Markt, und das merken wir jetzt auch, ist wirklich Fokus auf ein bestimmtes Vertical über, und du hast ja schon von den Schnittstellen gesprochen, weil das ist tatsächlich so das Erste. Ich habe das Gefühl, dass jeder Arzt irgendwie, ohne sich so wirklich intensiv damit zu beschäftigen, wie eigentlich die Schritte sind, immer nach der Schnittstelle schreit. Aber es ist tatsächlich wichtig und von daher kann man da sehr schön vorgehen und sagt, okay, wir gehen jetzt zum Beispiel, haben ein System wie Ivoris, die sind bei fast 80% aller Kieferorthopäden im Einsatz. Mit denen integrieren wir jetzt und dann geht unser Vertriebsteam auch ganz klar auf Ivoris oder auf Kieferorthopäden. Und dann gehen wir auf Seminare und gehen da diesen 360-Grad-Approach. Das ist halt wichtig, dass du dich nicht verzettelst in zu vielen verschiedenen Bereichen am Anfang.
Hast du andere digitale Leistungen, die bei dieser Art von Ärzten gerade erfolgreich sind, möglicherweise als Partner? Also ich denke an so etwas wie Wavibox, hast du möglicherweise auch schon mal gehört. Also so ein Tool, mit dem sozusagen ERP-Software in die Zahnarztpraxis Einzug genommen hat. Das sind ja so Dinge, die halt auch in den letzten Jahren erst so richtig erfolgreich geworden ist. Kannst du da Huckepack fahren?
Tatsächlich halte ich nicht so viel davon, beziehungsweise wir haben Kooperationen und die laufen auch, aber im Endeffekt ist das eine Art Lead-Gen. Wir müssen unsere Lösung selbst verkaufen. Und von daher, Huckepack würde ich in dem Falle nicht sagen, sondern wir sind selber dafür verantwortlich. Was wir aber haben, wir haben zum Beispiel wir haben relativ schnell erkannt, dass es gibt Digitalförderungen für Arztpraxen. Und das ist auch ein leidiges Thema. Jedes Bundesland managt das anders. Und es ist im Endeffekt auch wieder also ein Prozess, der viel Research bedarf. Und danach gibt es Formulare, die wieder unterzeichnet werden müssen und so weiter. Und da können wir mit unserer Lösung sehr gut ansetzen und haben zum Beispiel diesen Prozess, also den Antrag zur Digitalförderung, bieten wir kostenfrei an für Arztpraxen. Und das ist zum Beispiel ein ganz interessanter Kanal, weil das bewirbt auch in der Form kein Amt, dass es halt eigentlich dafür zuständig ist. Und da haben wir so ein bisschen aus unserer Steueranmeldungszeit gelernt und bieten das zum Beispiel als einen Service an. Es ist mit Nelly dann zusammenzuarbeiten, ist optional, aber ist natürlich interessant, weil du hast dann eine Arztpraxis, die sich eh für die Digitalisierung interessiert. Wir sind als System förderfähig und beraten dann an der Stelle und können dann natürlich so auch schön Kunden gewinnen. Und vielleicht noch ein Thema, das ansonsten, falls du eine Frage hast, aber ein Thema, das auch noch relevant ist, ist natürlich über Ketten zu gehen. Das heißt also gewisse Praxisketten, weil die haben natürlich A, einen dedizierten Ansprechpartner, der für Prozessoptimierung zuständig ist und da kann man dann schön einen Piloten starten und dann über die Kette hinauswachsen. Also man hat dann schon auch solche ganz klaren wie nennen wir sie, Target Customers, die du von Anfang an natürlich angehst.
Sag mal, bei diesen Antragsstrecken, von denen du gerade gesprochen hast und auch von den Steueranmeldungen, scrapest du da? Oder was habt ihr da gemacht? Also wie habt ihr das gespielt?
Tatsächlich scrapen wir nicht, sondern in dem Falle nehmen wir das Formular, was man online
Findet.
finden kann und füllen es halt aus und lassen es unterzeichnen und schicken das dann an die entsprechende Stelle.
Okay.
Also
Alles klar.
relativ einfach, also Automatisierung
Ja.
tatsächlich von
Niklas, lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Also auf der einen Seite, ihr habt ja jetzt gerade auch schon Funding bekommen, du hast auch gerade schon von Presseartikeln gesprochen und wir haben ja auch einen gemeinsamen sozusagen Anker mit Ramin, der bei euch investiert hat, bei der Embedded Capital, wo ich auch involviert bin. Deshalb also als Disclaimer. Womit habt ihr gestartet und wo geht der Weg hin und so, wer ist momentan bei euch investiert?
Also gestartet meinst du zu unserer Lösung her, oder?
Nee, gestartet einfach auch. Habt ihr mit eigenem Geld angefangen? Habt ihr sofort Angels reingeholt? Habt ihr
Ja,
möglicherweise
ja,
Industrieleute
ja.
reingeholt? Wie seid ihr losgelaufen?
Tatsächlich erstmal mit eigenem Geld. Das ist auch etwas, was ich jedem Gründer empfehlen würde. Ich habe auch selber schon
Wenn er
mal
es kann.
gegründet und das ohne, ja, wenn er es kann, aber ich denke, es ist sinnvoll, sich ein bisschen was zur Seite zu legen und einen gewissen Puffer zu haben, um nicht sofort nach Geld fragen zu müssen oder gewissen Dingen hinterherlaufen zu müssen. Also wir haben erstmal selber angefangen, tatsächlich eigenes Geld investiert, bis zu einem Punkt, wo wir uns sicher waren, hey, wir sind hier an was dran, also für die Research-Phase, sind dann über ein privates Netzwerk gegangen und haben uns drei erste Angels dazu geholt, mit denen die uns im Prinzip vertraut haben und die auch wussten, wir sind noch in einer Art Discovery-Phase. Es kann auch nach links, es kann auch nach rechts gehen, die uns dann sozusagen den weiteren Schub gegeben haben und über die sind wir dann im Prinzip an unsere ersten Lead-Investoren gekommen, also auch an Ramin tatsächlich. Und so haben wir dann das Ganze gespielt. Und über die ist es dann wie so ein kleiner Schneeball weitergegangen. Wir haben dann, wie gesagt, an einem Punkt, wo wir uns sicher gefühlt haben und gemerkt haben, hey, wir haben ja wirklich einen Markt, der ist spannend, wir haben den Ansatz und wir haben gewisse Hypothesen validiert, haben wir angefangen mit weiteren, sag ich mal, nicht so aus dem engeren Netzwerk mit Angels zu sprechen, haben die mit reingeholt, hatten, wie gesagt, Embedded Capital als ersten Lead-Investor dabei, waren tatsächlich das allererste Investment von Embedded. Da war der Fonds noch gar nicht richtig geclosed, was auch ganz spannend war. Und ja, sind dann so weitergegangen und haben, wie gesagt, dann jetzt in unserer Seed-Runde als Lead-Investor B2B und GFC noch dazu geholt. Und Calmstorm ist ein dedizierter Health-Tech-Fonds. Und noch als Angels wirklich Smart Money tatsächlich. Also unterschiedlichste Bereiche. Verena Pauster ist mit dabei. Ben Sacher, wir haben Lamine Chelufi, der das erste, die erste Produktiteration von N26 gebaut hat. Wir haben Matt Robinson, den Gründer von GoCardless, dann aus dem Healthcare-Bereich noch einige. Malte Rau, tatsächlich den Gründer von Pliant, der wirklich ein Experte ist, was das Kreditgeschäft anbetrifft und uns da auch unglaublich unterstützt.
Aber
Wir
bei
haben uns
Ops waren die
wirklich,
vorher, ne?
ja, genau, richtig. Und so sind wir halt wirklich ganz gut aufgestellt, haben, glaube ich, mittlerweile 18 Angels. Also wenn ich jetzt alle aufzählen würde, dann
Ja, alles
ist der
gut.
Podcast gleich vorbei.
Wo seid ihr in 1 bis 3 Jahren? Bist du immer noch in Deutschland oder bist du auch woanders? Und welches Vertical hast du noch erreicht?
Ich meine, 1 bis 3 Jahre ist natürlich in der Startup-Zeit schon ein
Deshalb gebe ich
großer
dir ja erstmal ein
Faktor.
Jahr.
Also in einem Jahr sind wir erstmal so gut wie mit allen Software-Systemen integriert. Das würde ich schon mal so sagen. Wir werden auch in ein europäisches Land schon geschielt haben und werden da gegebenenfalls auch schon live sein. Und da stehen wir. Also aktuell Wachstumszahlen kann ich jetzt so noch nicht disclosen, aber wir sind jetzt schon an einem Punkt. Also wir werden unser Zahlungsportfolio ausgeweitet haben. Wir werden weitere Zahlungsmethoden anbieten. Das ist ein ganz großer. Also unser Share of Checkout wird deutlich größer sein. Wir werden mit mehr Software-Systemen integriert sein und wir werden an Praxen um einiges gewachsen sein, wenn ich das mal so formulieren kann.
Drück die Daumen, aber okay, also ein anderes Land und vor allen Dingen auf der Praxisseite den Share of Wallet, kann man das so sagen? Oder den Share of Checkout oder wie auch
Genau.
immer.
Ja,
Share of Wallet ist, glaube ich,
genau.
falsch. Share of Checkout ist es wahrscheinlich dann
Ja.
erhöht zu haben. Ja, super. Also sag mal, eine Frage habe ich gar nicht gestellt, aber du hast es gerade indirekt beantwortet. Ihr sitzt in Berlin oder seid ihr?
Genau, wir sitzen in Berlin am Spreeufer und ja, kommen auch alle aus Berlin, leben hier seit 10 Jahren. Genau, aber unser Team ist tatsächlich deutschlandweit aufgestellt. Gerade was auch den Vertrieb anbetrifft, ist das recht wichtig, damit wir unsere Praxen optimal betreuen können.
Super. Niklas, es war ein schöner Ritt da durch ein Thema, wo ich mich ein bisschen auskenne und jetzt gleich ein Thema habe fürs Abendessen und nochmal mit der oder dem ein oder anderen mal darüber sprechen kann. Ich danke dir für den Überblick. Also wirklich interessant, weil ich habe das Gefühl, dass Payment und Banking vor allen Dingen gerade auch in diesen Verticals Arzt einfach auch echt noch eine ganze Menge an Potenzial hat. Ich meine, du hattest halt über Jahre, diesen Jahrzehnte fast schon, diesen Platzhirschen aus Düsseldorf, der sich ja ein bisschen auch zerlegt hat im Laufe der letzten Monate und Jahre. Und ich glaube, generell steckt da einfach noch unglaublich viel Innovationskraft drin, ne? Und da ist halt auch relativ viel, also die Zielgruppe ist ja potent. Das kann man ja nicht anders sagen. Aber du hast natürlich einen Punkt vorhin schon mal gemacht. Die Hürde im Sales Cycle, dass du da jemanden überzeugt bekommst, ist natürlich auch nicht ganz so gering. Und insofern ist, glaube ich, der Weg, den ihr geht, zu sagen, wir beginnen nicht beim Betriebssystem eines Unternehmens, sondern halt davor, sozusagen auf der App-Ebene, wenn ich das mal so beschreiben möchte, nämlich beim Check-in oder möglicherweise beim Check-out, glaube ich, genau der Richtige, weil du damit die Hürden natürlich deutlich, deutlich geringer machst und einfach zeigen kannst, okay, damit kriege ich es auf die Reihe. Und das Word of Mouth, das wird wahrscheinlich bei euch auch super interessant sein, dass Leute über euch reden werden. Ne? Und da hilft dann möglicherweise, damit kommen wir zum Anfang zurück, der freundliche Name, der bei euch da ist. Also an Nelly erinnert sich dann der ein oder andere möglicherweise doch. Und ich hatte mit Matthias von Billy auch mal die Diskussion, warum sie Billy hießen, weil das ist ja eigentlich auch sehr freundlich, aber er konnte es wenigstens noch auf Bill sozusagen damit begründen.
Absolut. Vielleicht noch zu dem Namen, warum wir uns generell für eine Personifizierung entschieden haben, ist, dass am Ende des Tages, wer bedient unser Tool? Das ist das Praxismanagement-Team. Und Nelly soll im Prinzip eine Assistent des Praxismanagement-Teams sein. Und so hat man dann eine Art Buddy, der für einen Dinge erledigt. Und das war auch vielleicht noch so der Hintergrund des Ganzen. Aber weil du gerade auch noch vielleicht von der Konkurrenz gesprochen hast, ich glaube, ein Thema, warum dieser Markt auch so spannend ist, dass einfach ja, diese Unternehmen teilweise ja auch schon mehrfach verkauft worden und eine Art Cash-Cows geworden sind und die Innovationsbereitschaft gerade auf der Patient-Journey einfach nicht so wirklich relevant ist. Also da wird eher geschaut, wie kann ich noch mehr generieren, wie kann ich noch mehr Umsatz generieren, anstatt halt hinzugehen und Dinge zu optimieren. Und ich glaube da, und deswegen, ne, Konkurrenz belebt das Geschäft, denke ich, dass es mit Nelly wirklich jetzt mal Zeit war, dass jemand in den Markt kommt mit einem Fintech-Verständnis, der da vielleicht auch mal ein bisschen für Bewegung sorgt. Denn da hat sich nicht viel bewegt in der letzten Zeit. Und wir haben auch mit vielen Vorständen schon mit einigen großen Fakturierern gesprochen. Und ich glaube, die Angst war da teilweise wirklich nicht unter den, also dass da jetzt einer der andere Konkurrent aus dem Markt so das Zittern bringt, sondern aber wirklich immer eher die Angst, was ist, wenn Klarna in den Markt einsteigt, was ist, wenn PayPal in den Markt einsteigt. Und jetzt steigt zumindest mal ein ehemaliges Klarna-Team ein und ja, hoffen wir mal, dass sich damit auf jeden Fall etwas in Bewegung setzt, denn ich glaube, am Ende kann es nur gut sein für Patienten und für Ärzte.
Schöneres Schlusswort kann ich nicht finden. Danke dir, Niklas. Hat Spaß gemacht. Tschüss,
Super,
tschüss.
mir auch. Danke dir. Bis
Ciao.
dann. Ciao.